أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والآخرة خير وأبقى. Über die Hälfte der Menschheit glaubt an ein Leben nach dem Tod. Das bedeutet, über die Hälfte der Menschheit glaubt daran, dass dieses Leben hier auf dieser Erde nicht alles ist. Dass nach diesem Leben etwas kommen muss. Ja, man ist sich uneinig darüber, was nach dem Tod kommt. Denn bisher kennen wir niemanden, der komplett verstorben ist, also nicht nur eine Nahtoderfahrung, sondern komplett verstorben ist, wiedergekommen ist, sodass er uns berichten kann, was er gesehen hat. Ja, abgesehen vielleicht in manchen Überlieferungen oder manchen Koranversen, wo berichtet wird, dass bestimmte Tote wieder auferweckt wurden. Aber jetzt in unserer modernen Zeit beispielsweise kennen wir niemanden, der gestorben ist und zurückkam, sodass er uns sagen kann, ja, als ich gestorben bin, da war ein Engel, der mich befragt hat und dann bin ich ins Paradies gekommen oder ich wurde bestraft und da gab es Feuer. Bisher kennen wir sowas nicht. Deswegen, die Muslime haben eine bestimmte Ansicht darüber, was es nach dem Tod gibt. Die Christen haben eine bestimmte Ansicht darüber, was es nach dem Tod gibt. Die Juden haben eine bestimmte Ansicht, andere Religionen oder Ideologien. Aber ein Großteil der Menschheit glaubt daran, dass dieses irdische Leben nicht alles ist, sondern dass etwas danach kommen muss. Dass es unweigerlich so ist, dass dieses Leben hier nur eine Brücke zu etwas anderem ist. Dass die Seele etwas ist, was fortbestehen wird und nicht etwas, was quasi mit dieser Welt gehen wird. Deshalb sehen wir, dass viele Religionen, viele Menschen sich darüber Gedanken machen, was erwartet mich denn nach dem Tod? Was muss ich in diesem Leben machen, damit ich ein angenehmes und gutes Leben auch nach dem Tod habe? Weil wenn wir sagen, nach diesem Leben gibt es ein weiteres Leben, was wird dort sein? Was wartet dort auf mich? Was muss ich tun, um mich darauf vorzubereiten? Wir alle kennen das, wenn wir irgendwo verreisen wollen, dann schauen wir uns bei Google Maps erstmal die Lage des Hotels an, wo wir hingehen. Wir gucken, ob es eventuell Supermärkte drumherum gibt. Wir gucken, was es für Sehenswürdigkeiten gibt. Wir schauen beispielsweise, wie das Wetter sein wird, damit wir entsprechendes Gepäck vorbereiten können. Wir gucken, wird es warm oder wird es kalt, damit ich dementsprechend mein Gepäck vorbereite. Wir alle befinden uns auf einer Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Heilige Koran ist klar und deutlich und sagt, إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَتْحًا فَمُلَاقِيهِ. Wir alle befinden uns auf einer Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala und wir werden ihm begegnen, ohne Zweifel. Die Frage ist also, die sich jeder einzelne Mensch stellen sollte, was für ein Gepäck nehme ich denn mit? Was benötige ich dafür? Und hier ist die klare Antwort, es sind die Taten des Menschen, die er mitnimmt. Das ist sein Gepäck und damit rüstet er sich, um in die jenseitige Welt zu gehen. Der heilige Koran ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen gab, womit er eine Orientierung hat, was denn dort im Jenseits auf ihn wartet. Der Mensch ist hier in dieser Welt, er hat seine Sinne, er kann das Oberflächliche, das Materielle wahrnehmen, aber das, was nicht materiell ist, kann er nicht mit den fünf Sinnen wahrnehmen. Ja, eventuell mit dem Herzen, wenn das Herz lebendig ist, kann er bestimmte verborgene Aspekte wahrnehmen, wie wir auch einige Berichte von Großgelehrten beispielsweise haben, die so etwas geschafft haben. Aber letztendlich stellt man sich die Frage, was erwartet mich dort? Und dieses Gepäck, was ich mitnehme, meine Taten, wer berichtet mir darüber, wie ich mich vorbereiten soll? Und hier haben wir die klare Antwort, es ist der heilige Koran, der uns darüber berichtet, dass dieses Leben nichts außer Zeitvertreib und Spiel ist, dass dies nur ein Augenblick ist, dass dies nur eine Brücke ist auf dem Weg zum Jenseits, auf dem Weg zum unendlichen Leben. Und dieser heilige Koran ist das ewige Wunder Allahs subhanahu wa ta'ala an die Geschöpfe, an die Menschen. Weil wir lesen im Heiligen Koran verschiedene Wunder der Propheten. Der eine spaltete das Meer, der andere heilte Leprakranke, der andere beispielsweise spaltete den Mond und so weiter und so fort. Auch wir haben heute unter uns ein Wunder, nämlich den Heiligen Koran, den inshallah jeder von uns zu Hause hat. Ein ewiges Buch von Allah subhanahu wa ta'ala an seine Geschöpfe. Und dieses Buch hat zahlreiche Eigenschaften, zahlreiche Charakteristika, mit denen wir uns eine ganz klare Vorstellung machen können, was denn im jenseitigen Leben auf uns wartet und was das Jenseits überhaupt ist. Manche stellen sich die Frage, was ist denn überhaupt das Jenseits? Ich kenne nur diese Welt. Jemand kommt auf die Welt, lebt ein paar Jahre, stirbt und dann ist er weg. Auch die, die vor Tausende von Jahren gelebt haben, sind weg, sind bis jetzt noch nicht wiedergekommen. Was ist das also mit Wiederauferstehung und dass es ein Leben nach dem Tod geben wird? Wer sagt mir, dass das überhaupt alles wahr ist? Aber wenn wir uns die logischen Argumente anschauen, wenn wir uns den Heiligen Koran anschauen, kommen wir schnell zu dem Ergebnis, dass diese Welt eine Brücke ist zu einem ewigen Leben, zum Jenseits, wo der Mensch mit dem konfrontiert wird, was er in dieser Welt getan hat. Das heißt, das, was er hier gesät hat, wird er dort ernten. Und deshalb das heilige Buch, Allah subhanahu wa ta'ala, das er an die Menschen geschickt hat, dieses heilige Buch voller Wunder, das zeigt uns den genauen Weg dorthin. Und eines der Eigenschaften dieses heiligen Buches ist es, dass er mit wenigen Worten beschreiben kann, wie das gesamte Universum funktioniert. Beispielsweise lesen wir vor jeder Sura, außer Sura 9, die Worte Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bism und dann Allah ar-Rahman ar-Rahim. Es sind vier Worte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vier Worte. Aber diese vier Worte beschreiben uns die göttliche Ordnung, wie Allah subhanahu wa ta'ala alle Existenzen erschaffen hat. Vier Worte, die uns beschreiben, wie Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Nicht nur diese Welt. Alles, was je in die Existenz beordert wurde, wurde beordert von Allah, dem Al-Abamer, dem Barmherzigen. Wurde beordert in die Existenz im Namen Allahs, des Al-Abamers, des Barmherzigen. Das heißt, jede Existenz, alles, was erschaffen wurde, wurde erschaffen im Namen Allahs, des Al-Abamers, des Barmherzigen. Wir haben eine optimale, perfekte Gleichung dafür bekommen. Genauso braucht der Koran nicht mehr als fünf Worte, um zu beschreiben, wie sich das Diesseits gegenüber dem Jenseits verhält. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Und das Jenseits ist besser und beständiger. Fünf Worte. Aber hinter diesen fünf Worten stecken Ozeane über Ozeane von Erkenntnisse. Sodass, wenn wir darüber nachdenken, was es damit auf sich hat, was es genau bedeutet, werden wir in ein Ozean tauchen der Erkenntnisse, was uns aufzeigt, was das Diesseits ist. Und was uns aufzeigt, was das Jenseits ist. Der Heilige Koran hat diese Eigenschaft, dass er oberflächlich betrachtet nur aus Worte besteht. Nur aus Worte. Der Koran besteht oberflächlich betrachtet nur aus Worte. Aber diese Worte sind ein Schlüssel. Sind ein Schlüssel dafür zu den Erkenntnissen, die Allah subhanahu wa ta'ala darin verborgen hat. Wenn wir uns diesen Vers anschauen in Sure 87, Vers 17. Und das Jenseits ist besser und beständiger. Generell können wir sagen, es gibt drei verschiedene Formen der Existenzen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Einmal die Existenz, die wir alle kennen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert werden. Das ist die endliche Existenz. Ich befinde mich beispielsweise hier in einem Raum. Dieser Raum hat Wände. Ich weiß also, wo dieser Raum beginnt und wo dieser Raum endet. Alles, was ich draußen auf der Welt mir anschaue, ich habe einen Beginn und einen Anfang. Ich schaue mir Lebewesen an. Diese Lebewesen haben einen Beginn und haben ein Ende. Ich schaue mir beispielsweise den Himmel an. Dieser Himmel oder das Universum. Das Größte, was der Mensch sich vorstellen kann. Selbst das Universum hat irgendwo einen Anfang und wird irgendwo auch ein Ende haben. Und wir haben mal im Tafsir von Surat al-Dhuha, wenn ich mich recht entsinne, auch mal über die Dimensionen gesprochen, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und dass das Universum sich immer weiter ausdehnt. Und wie viele Milliarden Lichtjahre breit das Universum quasi ist. Und dass es sich immer weiter und weiter ausdehnt. Aber so riesig wie das Universum ist, was wir uns nicht einmal im Traum vorstellen können, es hat dennoch einen Anfang und ein Ende. Das ist die erste Form der Existenzen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Die zweite Form, die existiert, ist eine Existenz, die unendlich ist, aber die durch sich selber besteht. Das heißt, diese Existenz hat keinen Anfang und kein Ende. Beispielsweise das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Das Wissen Allahs hat keinen Anfang und kein Ende. Die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala hat keinen Anfang und kein Ende. Das Leben Allah subhanahu wa ta'ala hat keinen Anfang und kein Ende. Allah subhanahu wa ta'ala ist in seinem Wesen unendlich. Niemand und nichts kann ihn begreifen, nichts und niemand kann ihn erfassen. Das haben wir in unserem Tawhid-Unterricht mehrmals besprochen, dass der Mensch sogar ein Verbot bekommen hat, über das Wesen Allahs nachzudenken. Denn der Mensch besteht ja aus dreierlei oder die Existenzen bestehen aus dreierlei, aus Wesen, aus Eigenschaft und aus Tat. Allahs Wesen können wir nicht erfassen. Das ist ein Tor, das uns verborgen ist, das für uns verschlossen wurde. Aber wir können Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Eigenschaften erkennen, durch seine Namen erkennen, durch seine Taten erkennen. Aber die zweite Form, das ist die unendliche Existenz, die durch sich selber besteht. Die dritte Form der Existenzen, die es gibt, sind ebenfalls unendlich, aber sie bestehen nicht durch sich selber heraus, sondern durch jemand anderes. Beispiel, die Zahlen. Die Zahlen sind etwas, was unendlich ist. Egal welche Zahl du mir nennst, ich kann immer eine höhere Zahl nehmen. Die größte benannte Zahl ist die Zentillion. Das ist eine 1 mit 600 Nullen dran. Die Zentillion, eine 1 mit 600 Nullen dran. Ich kann dir noch eine größere Zahl geben. Eine Zentillion und 1. Eine Zentillion und 2. Das heißt, du kannst immer etwas draufpacken. Die Zahlen sind unendlich. Aber ist diese Form der Unendlichkeit gleich der Unendlichkeit von Allah subhanahu wa ta'ala? Wir sagen nein. Warum? Weil diese Form der Unendlichkeit gebunden ist an eine andere Existenz, nicht durch sich selber besteht, nämlich durch Allah subhanahu wa ta'ala besteht. Genauso die Seele des Menschen. Jetzt, der Mensch besteht aus einem Körper, dieser Körper wird gesteuert, sage ich mal, oder wird beheimatet von einer Seele. Diese Seele, im Islam ist man der Auffassung, dass diese Seele nicht sterben wird mit dem Körper. Wenn der Körper stirbt und begraben wird und verwest, diese Seele wird weiter bestehen, weiterleben, entweder im Paradies oder aber, wal'iazu billah, und bei Allah suchen wir die Zuflucht, oder aber in der Hölle. Und diese Seele wird ebenfalls weiterhin bestehen und dauerhaft bestehen. Aber besteht sie durch sich selber heraus? Wir sagen nein, sie besteht durch Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, wenn wir uns beispielsweise jetzt dieses Diesseits anschauen, diese Welt anschauen, sehen wir, dass alles darin endlich ist. Dass alles darin endlich ist, es ist nur ein kleiner Teil, es ist nur ein kleiner Prozentteil im Leben eines Menschen. Das heißt, wenn ich sage, wenn wir uns den Menschen insgesamt anschauen, die Seele des Menschen anschauen, wann er erschaffen wurde, seine Seele, der Mensch wurde natürlich nicht erst in dieser Welt erst erschaffen, sondern seine Seele bestand ja auch schon vorher, dieser Körper lebt in dieser Welt, aber vom Beginn der Erschaffung der Seele des Menschen bis hin zum Ende aller Ewigkeiten, diese Welt und was darin ist, ist nur ein kleiner Bruchteil in diesem Spektrum Mensch, in diesem Dasein Mensch. Der Mensch hat vor dieser Dunya eine Existenz gehabt und er wird nach dieser Dunya eine Existenz haben. Und dazwischen geschoben, so ein ganz kleiner Prozentsatz, so ein kleiner Strich quasi in diesem Wesen des Menschen, dieser kleine Strich ist die Dunya, wo der Mensch geboren wird, wo er lebt, 80, 90, 100 Jahre und dann verstirbt und dann in die unendliche Unendlichkeit eintaucht. Nämlich entweder in das Paradies oder aber in die Hölle, wal'iazu billah. Deshalb sehen wir das Diesseits, was wir jetzt haben, was wir hier durchleben. Jeder Mensch, egal wie viel man sich um die Religionen streitet, egal wie viel man darüber diskutiert, was nach diesem Leben kommt, jeder einzelne Mensch auf dieser Erde glaubt an den Tod und kann den Tod nicht leugnen. Jeder sagt, es gibt ein Ende. Ja, was danach kommt, ob danach nichts kommt, ob wir einfach nur zur Erde werden und das war's, oder ob danach eine jenseitige Welt kommt, das ist der Streitpunkt, worüber die Menschheit diskutiert. Aber jeder Mensch ist sich über den Tod einig, dass der Tod eintreffen wird. So wie der Koran sagt, kullu nafsin dha'iqatul maut, jede Seele wird den Tod kosten. Deshalb, egal wie alt du auf dieser Welt wirst und selbst wenn du das Leben von Nuh a.s. hast, der, sagen wir mal, 2000 Jahre gelebt hat, selbst wenn du das Leben von Nuh hast, irgendwann wird dieses Leben enden. Irgendwann, auch wenn du für eine lange Zeit hier gelebt hast, irgendwann wird es zu einem Ende kommen, ob du willst oder nicht. Deswegen, es wird berichtet über einen Großgelehrten beispielsweise. Einmal hat man ihm eine Todesanzeige gebracht. Und er hat sich in der Zeitung diese Todesanzeige angeschaut. Ihr kennt es vielleicht so von früher oder von arabischen Ländern. Da steht dann immer, ja, intaqala ila rahmatillah, so und so, der Sohn von so und so. Also hinfortgegangen zu der Barmherzigkeit Gottes ist beispielsweise der Bruder so und so, der Sohn von dem und dem. Und da ist halt die Todesanzeige in der Zeitung. Und dieser Gelehrte schaute sich das an und sagte, irgendwann werden auch unsere Bilder da drauf sein. Jetzt schauen wir uns die Bilder der anderen an oder wenn wir es auf die heutige Zeit übertragen. Wir sehen teilweise manchmal in Facebook oder in WhatsApp oder in Instagram diese Bilder, die schwarz-weiß sind, das Bild von einem Bruder oder einer Schwester mit so einem schwarzen Balken und dann stehen einige Verse des Korans und dann steht, dass diese Person zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt ist. Dann steht, an dem und dem Tag ist die Fatiha. Wir alle müssen uns weismachen, dass einmal der Tag kommen wird, wo unser Bild zu sehen sein wird. Und deswegen, das ist wirklich mal ein Selbstexperiment, was man für sich selber machen kann. Erstellt mal solch ein Bild für euch selber. Schaut es euch an, lasst es auf euch wirken. Das ist die Erinnerung des Todes, was so in den Überlieferungen gepriesen wird. Erstellt mal so ein Bild für euch, aber nicht verbreiten bitte, damit ihr unter euren Verwandten keinen Schock auslöst oder sowas. Nein, erstellt es für euch selber und schaut es euch an. Setzt euch hin, nach dem Maghrib und Isha-Gebet beispielsweise, es ist alles dunkel, oder bei Salatul Layl oder kurz vor Fajr. Setzt euch hin, wenn alles schlafen, wenn alles ruhig ist, schaut euch dieses Bild an. Euer Bild in dieser Anzeige, alles schwarz-weiß, da steht, hinfortgegangen zu der Barmherzigkeit Gottes und dann steht dein Name. Schau dir diese Todesanzeige an und schau, was es mit deinem Herzen machen wird. Das wird das Herz wieder lebendig machen. Es wird dich wieder aufwecken. Es wird dich in die Realität wieder zurückbringen. Weil der Mensch geht sehr gerne in eine andere Realität über, die ihm bequem ist. Er leugnet die bittere Wahrheit. Er lebt lieber in der süßen Lüge als in der bitteren Wahrheit. Die bittere Wahrheit lautet, dass dieses Leben irgendwann ein Ende hat. Und dass nach diesem Leben etwas kommt, bereitet dich darauf vor. Wenn du das ausblendest, ja, hast du weniger Sorgen, du brauchst nicht mehr zu beten und nicht mehr zu fasten und du hast keine Religion, du lebst in der süßen Lüge, aber die Wahrheit wird dich eines Tages einholen. Deshalb lass uns die Wahrheit, die für manche bitter erscheint, lass uns doch diese Wahrheit mit ihr zusammen leben, damit diese Wahrheit schön für uns wird, damit es eine süße Wahrheit für uns alle wird, inshallah. Deshalb der Koran, das Erste, was er deutlich macht, ist, dieses Diesseits, er betrachtet es als Spiel, als etwas Kleines, als ein kleiner Bruchteil in der Existenz des Menschen. Aber irgendwann endet das Diesseits und dann beginnt das Jenseits. Und der Koran sagt klar und deutlich, und das Jenseits ist besser und beständiger. Was sind die Unterschiede, die der Heilige Koran hier deutlich macht? Er sagt als allererstes, das Jenseits ist besser als das Diesseits. Egal, was du im Diesseits suchst, du wirst es nicht finden. Nicht in der Form, wie du es im Jenseits bekommst. Wenn wir uns die Geschichte des Menschen anschauen, von Adam bis zum Tage der Auferstehung, was bewegt den Menschen am meisten? Beziehungsweise, was führt dazu, dass so viel Blut vergossen wird wie für nichts anderes? Zwei Dinge, Macht und Reichtum. Für diese beiden Dinge haben so viele Menschen ihr Leben gelassen. Für Macht und Reichtum haben so viele Menschen andere Menschen getötet. Für Macht und Reichtum waren manche bereit, diese gesamte Erde in Feuer zu setzen, in Brand zu stecken, nur damit sie für eine gewisse Zeit herrschen können. Für Macht und Reichtum. Und wie lange herrscht er letztendlich? 30 Jahre? 40 Jahre? Schaut euch die Tyrannen beispielsweise an, die wir haben. Schaut euch solche Tyrannen an, wie Saddam Hussein beispielsweise. Wie viele Jahre hat er gelebt? Ein Tyrann, ein Mörder, der zahlreiche Menschen auf dem Gewissen hat, der zahlreiche Menschen getötet hat, der viele Gelehrte und aber auch normale Zivilisten ermordet hat. Er hat so viele Verbrechen auf sich geladen. Nicht nur er, alle um ihn herum waren Verbrecher. Er hat alle um ihn herum zu Verbrechern erzogen. Wie lange hat er geherrscht? Ein paar Jahre und jetzt ist alles vorbei. Für diese paar Jahre hat er seine Ewigkeit im Jenseits verloren. Für diese paar Jahre, die er sich jetzt gegönnt hat und auf Kosten der anderen gelebt hat und in dieser Süße gelebt hat, in Anführungszeichen, dass er auf Kosten der anderen gelebt hat und sich ein schönes Leben gemacht hat mit Paläste und so weiter und so fort, aber alle anderen Menschen getötet hat, unterdrückt hat. Für diese paar Jahre hat er nun eine gewaltige Strafe im Jenseits. Oder aber andere Tyrannen und Despoten, die wir in der Geschichte gesehen haben. Ein Leben, was gefüllt ist von Problemen und Erschwernissen letztendlich. Aber schaut euch an, was eine Aussage oder manche, ich weiß nicht, ob es eine Überlieferung ist, aber es ist eine schöne Aussage, worin es heißt, über die Herrschaft. Awaluha malame, wa thaniha nadame, wa thalithuha azab yawm al-qiyama. Wenn wir über die Herrschaft sprechen, dann wird es so beschrieben. Die Herrschaft, ihr erstes ist Tadel, ihr zweites ist Reue und ihr drittes ist die Strafe am Tage des Gerichts. Du kannst keine Nacht durchschlafen. Wenn du vor allem jemand bist, der Reichtum hinterherjagt, der Macht hinterherjagt, offensichtlich betrachtet, öffentlich betrachtet, denken die Menschen, du hast das schönste Leben, du hast so viel Macht, du hast so viel Reichtum, aber du selber, kannst du eine Nacht ruhig schlafen oder denkst du die ganze Zeit darüber nach, was ist, wenn mein Minister mich betrügt? Was ist, wenn meine Familie hinterhältig ist? Was ist, wenn der und der den Deal, den ich mit ihm gemacht habe, wenn er ihn platzen lässt? Was ist, wenn der und der mich bestiehlt? Ach, mein Bruder, der hat es bestimmt auf mich abgesehen, der will mich bestimmt töten, um meinen Platz zu bekommen. Du hast zahlreiche Gedanken, du kannst keine Nacht ruhig schlafen. Jeden, den du um dich herum hast, betrachtest du automatisch als Feind. Wieso? Weil du denkst, er will das haben, was du hast. Du wirst keine Nacht ruhig schlafen. Du hast Angst, dass dein Vermögen gestohlen werden könnte. Und letztendlich in dieser Welt, egal wie viel Macht du hast, egal wie viel Reichtum du hast, du willst immer mehr. Habt ihr irgendwann einen reichen Mann gesehen, der gesagt hat, okay, ich bin jetzt reich, ich brauche nichts mehr, das war's, ich mache jetzt nichts mehr? Nein, immer mehr. Oder jemand, der bestimmte Länder erobert hat und herrscht, er will immer mehr. Schaut euch die Geschichte an, die Menschheit bezeugt ist, der Mensch wird niemals satt. Er will immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis er zugrunde geht. bis er in seiner Gier zugrunde geht. Das ist beispielsweise eine Form, wo der Mensch sich sein eigenes Grab schaufelt letztendlich. Das heißt, Reichtum und Macht, er jagt dem so lange hinterher, bis er sich selber zugrunde richtet dadurch. Deshalb, der Heilige Koran sagt, das Jenseits ist aber besser. Weil nur dort werden all diese Begierden und all diese Triebe und all diese Bedürfnisse, die du hast, auch wirklich gestillt. Hier hast du das Bedürfnis nach Reichtum, du hast das Bedürfnis nach Macht, aber es wird nicht gestillt. Egal wie viel du hast, du willst immer mehr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh du Gläubiger, warte. Reichtum, Macht und so weiter, das ist nicht für das Diesseits vorgesehen. Das ist für den Gläubigen im Jenseits vorgesehen. Deshalb sagt der Heilige Koran in Surah 76, Vers 20, Bismillahirrahmanirrahim, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Und wenn du dort, also im Paradies, hineinsiehst oder hinsiehst, wirst du Wonne und ein großes Reich sehen. Du denkst dir, die paar Länder, über die du herrschst, ein paar Jahre, diese sind groß, diese sind gewaltig. Nein. Wart ab, im Paradies hat Allah subhanahu wa ta'ala für den Gläubigen etwas vorbereitet, was er sich nicht vorstellen kann. Deshalb sagt auch der Koran in Surah 4, Vers 77, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. Sag, der Genuss des Diesseits ist gering und das Jenseits ist besser für jemanden, der gottesfürchtig ist. Egal, was du an Genüsse in dieser Welt bekommst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, im Jenseits wartet mehr auf dich. Egal, wonach du hier strebst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, im Jenseits kriegst du mehr davon. Deshalb lohnt es sich, dass du wegen diesem Diesseits, wegen den paar Jahren, wegen den paar Euros, wegen den paar Kleinigkeiten dein gesamtes Jenseits verbrennst, wegen den paar Jahren Herrschaft so viele Menschen unterdrückst und tötest, wegen den paar Euros so viele Menschen hintergehst und lügst und im Haram lebst, im Haram dein Geld verdienst. Wobei Allah subhanahu wa ta'ala sagt, du willst Macht, du willst Reichtum, du willst Geld. Das ist nicht für diese Welt gedacht. Wäre es etwas Gutes, wäre es für diese Welt gedacht, hätte ich es in erster Linie für meine Propheten gegeben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß ganz genau, diese Macht, diese Reichtum, diese Dinge sind nicht für diese Welt gedacht. Deswegen kein Prophet hat danach gestrebt. Ja, der einzige Prophet, der wohlhabend war, war Sulaiman alayhi salam. Aber wir sehen die beste Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, nämlich das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, die beste Schöpfung Gottes. Wäre Reichtum und Macht und so etwas gut, dann hätte das Siegel der Propheten sallallahu alaihi wa alihi alles bekommen. Er wäre der Herrscher dieser Welt geworden. Er wäre der reichste Mensch, der je auf dieser Erde gelebt hat. Aber wir sehen, Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm dies nicht. Wieso? Weil es nicht für den Gläubigen, für diese Welt gedacht ist, sondern für die jenseitige Welt. Aber was Allah subhanahu wa ta'ala dem Siegel der Propheten gab, ist die Herrschaft über unsere Herzen. Die Herrschaft über die Herzen seiner Liebenden. Sodass, wenn jemand den Namen Muhammad sallallahu alaihi wa alihi hört, vor allem die Anhänger der Schule der Ahlul Bayt alaihi salam, sie hören den Namen Muhammad und rufen dann mit einer lauten Stimme das Salawat auf ihn, indem sie sagen, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dieses Herz wird warm mit dem Namen des Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wenn man in Medina ist, vor der heiligen Prophetenmoschee, das Herz wird warm. Wieso? Weil das Siegel der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi unsere Herzen erobert hat. Ja, er hat nicht die weltliche Herrschaft über alle Menschen bekommen, aber er hat die Herrschaft über die Herzen seiner Liebenden bekommen. Sodass heute über 1,7 Milliarden, wenn nicht sogar noch mehr, Menschen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi lieben. Deshalb, der Koran sagt, egal was du in dieser Welt suchst, du wirst es nicht finden. Du wirst es erst im Jenseits finden. Sag, der Genuss des Diesseits ist gering und das Jenseits ist besser für jemanden, der gottesfürchtig ist. Es gibt hierzu eine wunderschöne Überlieferung, die uns deutlich macht, wie erhaben und groß das Paradies ist. Wir denken manchmal, diese paar Orte, die wir hier sehen, sind groß und gewaltig. Aber wenn wir uns anschauen, wie Allah subhanahu wa ta'ala das Jenseits erschaffen hat, wie groß er das Paradies erschaffen hat. Einmal kam Jibra'il alayhi salam und er verlangte von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er das Paradies gerne komplett sehen möchte. Allah subhanahu wa ta'ala erlaubte es ihm und er sagte, flieg über das Paradies. Und da flog Jibra'il alayhi salam. Und er sah das Paradies und flog und flog und flog und flog immer weiter. Jibra'il a.s. flog immer weiter und weiter und weiter und es vergingen 30.000 Jahre. Und Jibra'il flog immer weiter, sodass er irgendwann müde war und er ist immer noch nicht an der Grenze des Paradieses angekommen. Er wurde irgendwann müde, seine Kraft hat ihn verlassen und er bat Allah subhanahu wa ta'ala um Ausdauer und weitere Kraft, damit er weiterfliegen kann. Er wollte das Ende des Paradieses sehen. Er wollte quasi das gesamte Paradies einmal überfliegen. Und er bat Allah subhanahu wa ta'ala um Kraft und Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm Kraft und Ausdauer. Und Jibril alayhi salam flog weitere 30.000 Jahre, bis ihn wieder seine Kräfte verlassen haben und er war immer noch nicht am Ende angelangt. Und er bat Allah subhanahu wa ta'ala wieder um Kraft und Ausdauer. Die Überlieferung berichtet, Jibril a.s. flog 30.000 Jahre und nach 30.000 Jahren bat er Allah subhanahu wa ta'ala um Kraft. Und das 30.000 Mal. Also er flog 30.000 Mal 30.000 Jahre. Jetzt könnt ihr gerne ausrechnen, wie viele Jahre das sind. Das sind 900 Millionen Jahre und wir wissen nicht, ob das die Jahre des Diesseits oder die Jahre des Jenseits sind. Und Jibril flog und flog und flog. Und er wollte das Ende des Paradieses sehen. Er wollte das Ende des Paradieses erreichen. Und nach diesen 30.000 Mal, die er 30.000 Jahre geflogen ist und irgendwann nicht mehr konnte, er sagte dann letztendlich, O Allah, bin ich nun am Ende des Paradieses angelangt? Da kam die Antwort, aber nicht von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern da kam die Antwort von einer paradiesischen Gestalt, von einer Huriyya, die Allah subhanahu wa ta'ala für die Gläubigen erschaffen hat. Da kam die Antwort, warum bemühst du dich? Von Anfang an, als du losgeflogen bist, bis jetzt hast du nicht einmal mein Schloss überwunden. Und Jibril a.s. fragte sie, er sagte, wer bist du? Sie sagte, ich bin eine Huriyya, die Allah subhanahu wa ta'ala für einen einzigen Gläubigen bestimmt hat. Diese Huriyya im Paradies, Jibril a.s. flog 30.000 Jahre und das 30.000 Mal, 900 Millionen Jahre flog er, um das Ende des Paradieses zu sehen. Und am Ende sagt diese Huriyya, bemühe dich nicht, du hast nicht einmal mein Schloss überwunden, was Allah subhanahu wa ta'ala für den Gläubigen erschaffen hat. Was ist das für eine Allmacht, die Allah subhanahu wa ta'ala, oder was ist das für einen Segen und für einen Ort und für eine Belohnung, für ein Paradies. Man weiß nicht, welche Worte man findet. Was ist das, was für Allah subhanahu wa ta'ala für den Gläubigen im Jenseits vorbereitet hat? Was wir uns nicht vorstellen können. Diese gewaltige Größe des Paradieses, die Jibril a.s. uns hiermit deutlich macht oder diese Überlieferung hier deutlich macht. Denn dort ist der Gläubige ein König. Im Jenseits ist jeder Gläubige bereits ein König. Und hat ein ewiges Königreich. Ein Königreich, das so groß ist, dass er nicht mal einmal komplett sehen kann. Und das bekommt er, wenn er in dieser Welt geduldig ist. Und auf dieser Welt auf Allah subhanahu wa ta'ala hört. Warum also kämpfst du hier im Haram und betrügst und lügst und hintergehst und tötest am Ende für ein begrenztes Königreich, wohingegen im Jenseits ein unendliches Königreich auf dich wartet? Und diese Huriyya, diese paradiesähnlichen oder diese engelsähnlichen oder paradiesischen Gestalten, die Allah subhanahu wa ta'ala sowohl für die Männer als auch für die Frauen erschaffen hat, die Überlieferungen berichten, dass wenn eine Huriyya, solch eine paradiesische Gestalt auf dieser Erde erscheinen würde, die Menschen vor Sehnsucht sterben würden, vor der Schönheit dieser Huriyya sterben würden, aus Sehnsucht, weil sie wunderschön ist, diese paradiesische Gestalt, sei es für Männer oder aber für die Frauen. Das heißt, dass Jibril a.s. nicht einmal imstande war, das Schloss einer Huriyya zu überfliegen von einem Gläubigen. Das heißt, welcher Verlust ist größer als der Verlust des Jenseits? Was für ein Verlust ist größer, als dass du das verlierst, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich vorgeschrieben hat, beziehungsweise für dich vorgesehen hat, für dieses beschränkte Diesseits? Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 39, Vers 15, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Wer ist der wahre Verlierer? Sagt, die wahren Verlierer sind diejenigen, die am Tage der Auferstehung sich selbst und ihre Angehörigen verlieren. Das ist wahrlich der Verlierer, der sein Jenseits verloren hat. Deswegen sehen wir in der Wasiyya, im Testament von Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib a.s. an seine beiden Söhne Imam al-Hassan und Imam al-Hussein, er sagte, und seid nicht traurig, wenn ihr etwas vom Diesseits verliert. Seid nicht traurig, das ist etwas, was vergänglich ist. Alles, was in dieser Welt ist, ist vergänglich. Irgendwann wirst du es verlieren, ob du willst oder nicht. Nichts wird hier ewig bleiben. Das Einzige, was du ewig behalten wirst, sind deine Taten. Das ist das, was du mitnimmst. Aber sei nicht traurig, wenn du deinen Job verlierst, wenn du Angehörige verlierst, wenn du etwas verlierst, was dir lieb ist. Alles in dieser Welt ist vergänglich. Aber das, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, das ist das, was ewig bleiben wird. In einer Dimension und in einer Art und Weise, was du dir nicht einmal vorstellen kannst. Aber trotz all dieser Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, das Paradies, die Huriyya, die Schlösser, die Häuser, die Ozeane und Flüsse aus Milch und Wasser und Honig und alles, was Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies erschaffen hat, es gibt eine Sache, worin der Koran sagt, das ist noch größer. In Surah 9, Vers 72, Bismillahirrahmanirrahim, وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. All das Paradies und was darin ist, aber das Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala ist noch größer. Ähnlich, man kann das nicht zu 100% natürlich beschreiben, aber damit man weiß, wie man sich das vorstellen kann. Wenn du etwas für deine Eltern beispielsweise tust, deine Eltern bitten dich um etwas, du tust etwas für sie und dein Vater kommt und gibt dir 10 Euro und geht wieder, so als Belohnung. Okay, du hast 10 Euro bekommen oder 50 Euro, du bist glücklich, du bist froh, ich habe jetzt ein bisschen Geld, ich kann damit rausgehen, mir ein Spiel kaufen oder was auch immer. Du bist glücklich, ja, du hast was bekommen dafür, okay. Aber wenn der Vater manchmal kommt, sich zu dir hinsetzt und sagt, mein Sohn, ich muss mit dir reden. Ich habe dich in dieser Stunde gebraucht und ich habe dich gerufen und du warst bei mir. Du hast mich unterstützt. Ich betrachte dich wirklich als eine Stütze für mich. Du bist mein Sohn, auf den ich stolz bin. Ich bin froh, so jemanden wie dich zu haben. Ich bin froh, dass ich jemanden wie dich erziehen konnte, der immer bei mir ist, wenn ich ihn brauche, der immer für mich da ist, der mir geholfen hat in der schwersten Stunde, wo ich deine Hilfe gebraucht habe, warst du für mich da. Mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich, du bist wahrlich mein Sohn. Ich bin stolz darauf, solch einen Jungen wie dich großgezogen zu haben. Welches Gefühl ist für dich besser? Was ist das, was dein Herz mehr berührt? Diese 50 Euro, die dein Vater dir gibt als Belohnung, das Materielle, womit du vielleicht etwas kaufen gehen kannst und Spaß damit hast, ja. Oder wenn der Vater sich hinsetzt und sagt, ich bin zufrieden mit dir, ich bin glücklich mit dir, ich bin glücklich darüber, so einen Sohn wie dich zu haben. Ich glaube, jeder Mensch, es sei denn, der Mensch ist wirklich sehr materialistisch und hat kein Herz, aber jeder normale Mensch würde sagen, diese Worte von meinem Vater zu hören, bedeuten mir die Welt und was darin ist. Diese Worte von meiner Mutter zu hören, dass sie sagt, ich bin stolz auf dich, ich als deine Mutter bin zufrieden mit dir, diese Worte von einer Mutter zu hören, sind wertvoller als das Diesseits und was darin ist. Und jetzt stell dir vor, Allah subhanahu wa ta'ala, der Herrscher der Himmel und der Erde, der Spalter des Himmels und der Erde, der Allmächtige, der all dies erschaffen hat. Stell dir vor, du begegnest ihn am Tage des Gerichts und du bekommst dein Zeugnis und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich bin zufrieden mit dir. Ich bin stolz darauf, dass du mein Diener bist. Ich bin stolz darauf, dass du das gemacht hast, was du mir versprochen hast, bevor du auf diese Welt gekommen bist, dass du deinen Eid eingehalten hast. Was ist besser für den Menschen? Deswegen sagt der Koran, وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Ja, du hast das Paradies ist komplett vor dir. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist eine schöne Überlieferung, worin, nachdem die Menschen das Paradies betreten, spricht Allah subhanahu wa ta'ala zu den Menschen und sagt, soll ich euch etwas verkünden, was euch noch mehr erfreuen wird, noch mehr erfreuen als das Paradies, oh Allah, die Schlösser und die paradiesähnlichen Gestalten und dass ich mir etwas nur vorstellen brauche und es ist sofort bei mir. Ich stelle mir einen Burger vor mit Pommes und Cola, die nicht die Zionisten supportet, ist alles plötzlich da. Ich stelle mir das und das vor, es ist alles da. Noch mehr, noch besser, oh Allah? Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja. Die Menschen werden sagen, ja, oh Allah, verkünde uns etwas, was uns noch mehr erfreuen wird. Und dann wird die Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala kommen, meine Zufriedenheit mit euch und meine Liebe zu euch. Was bedeutet es für uns, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, der Herrscher der Himmel und der Erde, zu uns spricht und sagt, ich liebe dich, mein Diener. Ich bin stolz auf dich. Oh, meine Engel, schaut euch diesen Diener an, der mitten in der Nacht aufsteht und das Gebet verrichtet, während die anderen spielen oder schlafen. Was wird das mit unserer Seele machen? Das ist die wahre Glückseligkeit im Jenseits, die Zufriedenheit und die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala, diese zu spüren. Und genauso andersherum, die Hölle mit all ihren Qualen und mit all dem Feuer, was die Haut verbrennt und die Seele und den Menschen zu einer unendlich vorstellbaren Qual bringt. Das, wie der Koran uns das Feuer beschreibt, wenn du Durst hast, trinkst du etwas, was deine Innereien verbrennt. Die Engel, die dort sind und dich foltern, die Höllenqualen, die dort sind. So schmerzhaft und grausam alles ist, grausamer und schmerzhafter ist es, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich bin nicht zufrieden mit dir. Ich bin nicht stolz auf dich, ich verfluche dich, ich entziehe meine Barmherzigkeit von dir. Was wird das mit dem Menschen machen? Das wird eine größere Strafe sein, so groß wie die Strafe des Höllenfeuers ist, aber zu wissen und zu verstehen, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht zufrieden mit mir, wird eine größere Qual für die Seele sein. Genauso wie das Paradies so groß die Belohnung ist, umso größer sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala zu uns, dass er zufrieden mit uns ist. Deshalb, wie die Imame immer wieder deutlich gemacht haben, das, was wir in erster Linie anstreben sollten, ist die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Dass Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden mit uns ist. Das ist das Einzige, was zählt. Die gesamte Menschheit kann sich gegen dich stellen und über dich reden und unzufrieden mit dir sein. Solange Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden mit dir ist, kann dir alles egal sein. Kann dir alles andere sowas von egal sein. Und genauso andersherum. Wenn die gesamte Menschheit mit dir zufrieden ist und für dich applaudiert und zu dir aufsieht und nur Gutes über dich spricht, aber Allah subhanahu wa ta'ala ist unzufrieden mit dir, dann wisse, du hast den großartigen Verlust erlangt. Sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Warum im Diesseits? Denn die guten Taten, die du gemacht hast in dieser Welt, ja, dafür hast du Anerkennung, Applaus, diesen Rang bekommen. Du gehst ins Jenseits und da hast du nichts Gutes mehr zu erwarten. Deswegen, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala stets darum, dass er uns seine Zufriedenheit, inshallah, schenkt, das, was wirklich relevant für uns ist. Stell dir vor, du bist am Tage der Auferstehung da und trittst vor dem gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi und der Prophet sagt zu dir, ich bin stolz auf dich, ich bin zufrieden mit dir. Ich bin zufrieden, dass in meiner Umma solche Menschen wie du waren. Was würde das mit unserem Herzen machen? Stell dir vor, du hörst die Worte von Fatima al-Zahra alaihi salam, die sagt, ich bin zufrieden mit dir. Was würde das mit unserem Herzen machen? Und dann erinnern wir uns an die Aussage des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, als er sagte, wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden mit dem Fatima zufrieden ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist zornig auf den Fatima zornig ist. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Wohlgefallen Fatimas und dem Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt kommen manche und sagen, Shirk, Bid'a, wie kannst du sowas behaupten? Das ist Kufr, ihr vergöttert Fatima. Wir sagen, warum? Der Prophet selber sagte, Allah ist mit demjenigen zufrieden, mit dem Fatima zufrieden ist. Das steht in sunnitischen Büchern drin. Wenn ihr uns tadelt, dann tadelt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Aber das traut sich natürlich niemand. Wieso? Weil das Wohlgefallen Fatimas nichts anderes ist als das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Fatima alaihi salam wird niemals mit jemandem zufrieden sein, auf den Allahs Zorn lastet. Wal'iyadhu billah. Deswegen sollten wir in unseren Taten immer die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala anstreben, die Zufriedenheit des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi anstreben, die Zufriedenheit von Fatima al-Zahra sallallahu alaihi anstreben und dann haben wir den großartigen Gewinn im Jenseits, inshallah. Deswegen zum Abschluss noch eine kleine Geschichte von einem Gelehrten namens Sheikh Murtada al-Talaqani. Sein Schüler Said al-Milani berichtet, dass als sein Lehrer, dieser Sheikh Murtada al-Talaqani, als er in der Trunkenheit des Todes war, also er war in Ohnmacht und er war kurz davor zu sterben, kurz vor der Trunkenheit des Todes. Bevor er starb, öffnete er aber seine Augen. Und dies ist in Wirklichkeit eine Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala manchen Gläubigen diese Gelegenheit gibt, kurz bevor sie sterben, dass sie nochmal ins Diesseits, in dem Sinne in vollem Bewusstsein zurückkehren, für einige Minuten, für einige Stunden, für vielleicht ein paar Tage und dann entnimmt Allah subhanahu wa ta'ala ihre Seele. Und bei diesem Gelehrten war es genauso. Er war eigentlich in Ohnmacht. Er war kurz davor zu sterben. Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm die Kraft und die Stärke, zurückzukommen. Er öffnete seine Augen, war wieder bei vollem Bewusstsein. Dieser Sheikh öffnete seine Augen und sagte, der Gläubige, wenn er wüsste, was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn vorgesehen hat am Tage des Gerichts, so würde er nicht einmal eine halbe Stunde des Jenseits für das gesamte Diesseits aufgeben. Und dann schloss er seine Augen und starb. Allah weiß am besten, was dieser Gelehrte gesehen hat, sodass er zurückkam, diesen einen Satz gesprochen hat und dann verstorben ist. Allahu alam, was er gesehen hat. Er sagte, eine halbe Stunde des Jenseits ist besser als das gesamte Diesseits und was darin ist. Leider aber opfern manche ihr gesamtes Jenseits für eine halbe Stunde des Diesseits. Und das ist traurig. Eine halbe Stunde, wo du bestimmte Genüsse hast, bestimmte Haramtaten gemacht hast, die in letzter Instanz sowieso schädlich für dich selber sind, die sowieso schlecht für dich sind, für eine halbe Stunde des Jenseits verbrennst du dein gesamtes Jenseits. Warum? Deshalb sollten wir niemals vergessen, diese Welt ist nichts anderes als eine Brücke zum Jenseits. Wenn wir eine Brücke durchlaufen, setzen wir uns auf diese Brücke hin und bauen dort unsere Häuser und bleiben dort stehen und bauen unser gesamtes Leben auf dieser Brücke auf? Nein, keiner macht dies. Wir laufen schnell über diese Brücke, um am Ziel anzukommen und dort bauen wir alles auf. Am Ziel bauen wir alles auf. Deshalb sollten wir diese Welt und diese Dunya als das betrachten, was es ist, nämlich als eine Brücke zur jenseitigen Welt, zum ewigen Leben, zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns vorbereitet hat. Und nichts auf dieser Welt, nichts auf dieser Welt ist es wert, dass wir auch nur eine einzige Sekunde des Jenseits dafür opfern. Weil was Allah subhanahu wa ta'ala für uns vorbereitet hat, können wir nicht in Worte fassen. Es ist nichts, was die Augen gesehen haben, noch die Ohren gehört haben, noch etwas, was sich ein Intellekt jemals vorstellen kann, was Allah für uns vorbereitet. Das ist so, als würdest du einem Baby im Bauch seiner Mutter zu ihm sprechen, sagen, schau mal, gedulde dich noch ein bisschen. Irgendwann kommst du raus aus diesem Platz, der so eng ist, wo drumherum alles dunkel ist, du wirst über eine Nabelschnur versorgt, bald kommst du raus, du hast einen Mund, du kannst essen und trinken und es gibt Farben, du kannst dich bewegen und du hast Beine, mit denen du laufen kannst und Arme, mit denen du greifen kannst. Wenn du mit einem Baby im Bauch seiner Mutter sprechen könntest und ihm das sagen würdest, das Baby würde sagen, hä, was redest du da? Ich bin hier in diesem kleinen Bereich, wo ich bin, hier fühle ich mich wohl, ich habe meine Nabelschnur. Mutter? Was ist eine Mutter? Es gibt keine Mutter, ich sehe sie nicht. Sagt, wie, es gibt keine Mutter? Du bist in der Mutter drin quasi. Sagt, nein, ich glaube nicht an eine Mutter. Ohne Vergleich zu ziehen, der Mensch lebt in dieser Welt und sagt, ich glaube nicht an Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala hier alles erschaffen hat. Obwohl alles Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Existenz beordert hat. Der Mensch schaut sich diese gesamte Schönheit der Existenz an und sagt, es gibt keinen Gott. Wo ist der Beweis dafür, dass es Gott gibt? Ja, wie gesagt, ohne Vergleiche zu ziehen, im Arabischen sagt man, al-mathal yudhrab wa la yuqas, also ein Beispiel wird getroffen und kein Vergleich gezogen. Genauso wie der Mensch hier steht und sich alles anschaut und sagt, diese Bäume, dieser Himmel, diese Erde, wo ist der Beweis, dass Gott existiert? Genauso wie das Baby da drin lebt und versorgt wird und sagt, wo ist der Beweis dafür, dass es eine Mutter gibt? So ähnlich könnte man sich das eventuell vorstellen. Aber wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er unsere Herzen erleuchtet und diese Welt uns zu dem zeigt oder diese Welt für uns das machen oder das zeigen lässt, was es in Wirklichkeit ist, nämlich eine Brücke zum ewigen Leben, inshallah, auf das unser Blick niemals nur auf diese Dunya gerichtet ist, sondern auf das Ziel, auf das Jenseits, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns vorbereitet hat. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin.